man das verbietet, das ist eigentlich ein Schuss ins Knie. Das ist eigentlich ein Selbstmord, weil gerade in dieser Zeit, das Beste an der Corona-Krise, ich bin heute Morgen in eine Nachbarin reingerannt, sie führte ihren Hund spazieren, bevor ich herkam, und habe bei ihr gestoppt, weil ich dachte, na gut, vielleicht ist es ein Gottestermin. Ne, so man sagt, es gibt hier keine Zufälle, es gibt nur Gottfälle. Und gestoppt, mit ihr geredet und einfach aus Gehorsam gegenüber, ne? Wenn es meine Berufung, eine Aufgabe ist, mit Menschen über Jesus reden, ihnen darauf hinzuweisen, dass ich dachte, vielleicht ist es ein Gottestermin. Mit ihr dann geredet, auch gerade über diese Zeit. Und dann sagte ich zu ihr, das Beste an der Krise ist, weil es aufzeigt, dass wir Menschen hier nicht ewig leben. Alle von uns werden irgendwann sterben. Wir sind sterblich. Und ich fragte sie, sind Sie eigentlich darauf vorbereitet, hier mal vor Gott zu stehen? Und sie hat echt nachgedacht. Sie hat gesagt, oh, ich gehe mal in Ihren Gottesdienst. Ach, Sie predigen hier nirgendwo. Also, wir haben keine feste Gemeinde. Ich habe gesagt, aber ich treffe mich einfach so auch mit Ihnen. Sie so, oh. Aber, okay, aber das Angebot ist da. Aber so, wenn diese Zeit uns aufzeigt, so wie Mose schon gebetet hat, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden, dann ist viel erreicht. Mein Onkel, Janis Schmitz, er starb vor knapp einem Monat. Dieser Onkel ist derjenige, eigentlich, wenn ich sagen kann, ein Mensch hat mich zu dem gebracht, was ich tue, dann war er es. Schon bevor ich 5 Jahre alt war, wollte ich Pastor werden, so wie er. Er war Pastor in einer Baptistengemeinde in Lettland, hatte ein Herz für Evangelisation. Die Sowjets haben ihm deshalb die Lizenz entzogen und er musste 76 Lettland mit seiner gesamten Familie verlassen ins Exil. Und dann 3 Jahre später eben waren wir dran als Familie. Und dieser Onkel starb vor knapp einem Monat in Kanada. Einer meiner Cousins erzählte bei der Trauerfeier, die dann eben wegen Corona und so weiter waren wirklich ja nur wenig Leute, nur die engste Familie, aber sie wurde im Internet übertragen. Und einer meiner Cousins erzählte bei der Trauerfeier, was die härteste Bestrafung gewesen sei, die er je von seinem Vater erhalten hätte. Mein Cousin sagte, dass er ein Flegel gewesen sei. Und er fügt hinzu, wie ihr es alle wisst. Aber egal, wir können uns wahrscheinlich damit identifizieren, mehr oder weniger. Aber eines Tages, nachdem er wieder etwas verbrochen hatte, nahm sein Vater ihn zu sich und sagte zu ihm, sage mir nie mehr, dass du mich liebst, wenn du so etwas tust. Wenn du mich lieben solltest, dann tust du das nicht. Mein Cousin sagte, diese Worte trafen ihn schwerer, als jede andere Bestrafung es hätte je tun können. Wenn du mich liebst, dann gehorche mir. Wenn du nicht tust, worum ich dich gebeten habe, dann erzähle mir doch nicht, dass du mich liebst. Jesus sagte, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Gehorsam? Gehorsam ist heutzutage oft ein böses Wort. Wir gehen heutzutage normalerweise davon aus, dass die Autoritätsfigur, die von uns Gehorsam fordert, böse ist. Also ist Aufbegehren gut. Revolution tut Not. Aber was ist, wenn die Autorität gut ist? Was ist, wenn die Autorität nichts Böses will? Was, wenn diese Autorität unser Bestes will? Ich will hier nicht von Personen reden, die uns missbraucht haben. Manche tun das sogar im Namen der Liebe oder im Namen Jesu, was der Wahrheit einfach nicht entspricht. Ich will hier nicht davon erzählen, dass ihr jedem, der euch klein kriegen möchte, klein beigeben müsst. Aber das Herausfordernde ist, dass Gehorsam in sich eine göttliche Tugend ist. Deshalb haben wir Menschen Familie, deshalb haben wir Menschen Eltern, dass wir durch den Gehorsam den Eltern gegenüber lernen, gehorsam gegenüber Gott zu sein. Und wenn Satan hier reinfunken kann, so dass dein Vater schlecht ist, so dass dein Vater dich auf welche Art und Weise auch immer Gewalt ausübt oder auch deine Mutter, dann was das bewirkt ist, dass du auch Probleme damit hast oder herausgefordert bist, Gott gegenüber gehorsam zu sein, der dein Vater im Himmel ist. Dass er anders ist als die Menschen, das ist klar. Aber gehorsam lernen wir hier auf der Erde Mensch gegenüber, um gehorsam gegenüber Gott zu sein. In einer idealen Welt, wenn wir gehorsam wären, der Autorität gegenüber, in einer idealen Welt käme keiner zu Schaden. Aber heutzutage, praktisch seit es diese Welt gibt, wird diese göttliche Tugend oftmals missbraucht. Wehrt euch, aber lasst Gott stehen. Schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Gott gegenüber ist Gehorsam gefordert. Gott gegenüber ist Gehorsam gerechtfertigt. So wie Jesus sagte, ich nenne euch jetzt meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Gott gegenüber ist Gehorsam das Zeichen deiner Liebe. Wenn du das tust, was auch immer Jesus gebietet, dann bist du seine Freundin. Dann bist du sein Freund. Und mit dieser Einleitung will ich euch in das Leben einer Person mitnehmen, von der ihr schon viel gehört habt. Maria, die Mutter Jesu. In welcher Zeit hat sie gelebt? Ja klar, damit meine ich nicht einfach so vor 2000 Jahren, aber wie war die Zeit? Und damals gab es auch eine Art Corona-Krise. Es gab Social Distancing. Aber nicht zwischen den Menschen, sondern von Gott hin. Von Gott her zu den Menschen hin. Es gab 400 Jahre lang kein offizielles Reden Gottes. Für ein Volk wie Israel war das unvorstellbar. Kein Prophet, der mit einem Auftrag Gottes auftrat. Einfach nichts, nur Stille. Und so spricht man von 400 jahrelangem Schweigen Gottes zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, zwischen dem letzten Buch im Alten Testament Maleachi und den Ereignissen der ersten Bücher im Neuen Testament, den Evangelien. Und das war eine Krise, ein Schweigen. Und dann gab es auch die Krise, dass fremde Soldaten das Land beherrschten. Die Israeliten waren in ihrem eigenen Haus keine Herren. Auf ihrem Thron saß Herodes der Große. Auch kein Israelit, der sich praktisch den Thron erschlich. Über ihn herrschen die harten Römer. Einem wahren Israeliten ging es damals dreckig. Und in diese Zeit hinein wird Maria geboren. Aber auch in diesen Krisenzeiten blieb Gott nicht unbezeugt. Es gab immer noch sein Wort. Die Bibel, das Alte Testament damals. Und wie auch wir heute die gesamte Bibel haben, in der Gott sich bezeugt hat oder bezeugt hat, selbst wenn er nicht mehr durch Menschen reden würde. So wüssten wir doch, was sein Wunsch und Wille ist. Überliefert ist es uns auf den Seiten der Bibel. Greifst du zu diesem Buch, heute, morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, und lässt du dich darauf ein, dann spricht dort Gott direkt zu dir. Und so, obwohl Gott eine Distanz eingelegt hatte zwischen sich und den Menschen, obwohl er einen Mundschutz trug, so wie ein Verkäufer auf dem Markt in Steglitz gesagt hat, er hat gesagt, wenn Leute zu ihm an seinen Wagen kommen, fragt er, bittet er sie, den Mundschutz wegzunehmen, weil er sagt, sie nuschen, und dann so, dass er nicht versteht, welche Wurst er ihnen eigentlich anbieten soll. Das heißt, obwohl Gott einen Mundschutz trug, so dass er nicht geredet hat, hatte er sich nicht zum Schweigen gebracht. Er konnte erkannt, er konnte gehört, er konnte erfahren werden durch sein Wort, die Bibel. Und so lesen wir von Männern und Frauen Gottes, die ihn erkannt haben, die ihn bezeugt haben, die ihn verehrt und geliebt haben, trotz der Krise und in der Krise. Hannah, die alte Frau, von der später in der Geburtsgeschichte Jesu erzählt wird, wie auch Simeon, beides altbetagte Leute, aber mit einem jungen Herzen, weil auf Gott hin ausgerichtet. Elisabeth und Zacharias, die späteren Eltern von Johannes dem Täufer. Gott schweigt 400 Jahre lang, aber es gibt trotzdem diese Menschen, die wissen, wer er ist, die so aufgebracht sind, die so erzogen sind, die ihn kennengelernt haben, die ihm nachfolgen. Elisabeth und Zacharias, die späteren Eltern von Johannes dem Täufer, von denen ja vor der Geschichte mit Maria erzählt wird. Josef, der Verlobte und spätere Ehemann von Maria, ein Ehrenmann durch und durch. Ein gottesfürchtiger Mann, der wusste, dass Gott da ist, auch wenn er nicht laut zu hören war. Und dann natürlich Maria selber, von Gott ausgewählt, die irdische Mutter seines Sohnes zu werden, eigentlich verrückt und unvorstellbar, wenn es nicht wahr wäre, durch Geschichte und Augenzeugen bezeugt. Und sie kommt in dieser Krise zum Vorschein. Sie kam nicht zum Vorschein in der Zeit, wo es Israel gut ging, wo sie Gott nachgefolgt haben mit Tamtam und Gottesdienste jeden Tag und 24 Stunden am Tag durchgehen, sondern sie kommt gerade am Ende, wir wissen es im Rückblick, dass es das Ende dieser Krise war, an der Gott nicht geredet hat. Aber sie kommt in dieser Zeit zum Vorschein. Das heißt, egal was für eine Krise ihr habt, Gott lässt sich nicht unbezeugt. Und er ist immer noch zu finden, selbst in der größten Finsternis, in der größten Trübsal. Er ist da. Eingeführt wird Maria im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Und ich werde die Verse 26 bis 38 lesen. Im sechsten Monat, das heißt, 6 Monate davor ist der Engel Gabriel zu Elisabeth und zu Zacharias, also Zacharias gegangen, hat die Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zum Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Gehorsam. Der letzte Satz von Maria ist beeindruckend. Zacharias hatte ja einen ähnlichen Besuch erlebt. Gabriel hatte ihm die Geburt von Johannes dem Täufer vorhergesagt. Zacharias aber, dieser alte Mann, dieser gottesfürchtige Mann eigentlich, der konnte sich das beileibe nicht vorstellen. Als sein Zeichen dann, dem Engel riss einfach in menschlichen Worten ausgedrückt, dem Engel riss einfach die Geduld und er sagte, wenn du das nicht glaubst, von jetzt an bis zur Geburt von Johannes dem Täufer, wirst du die Sprache verlieren. Um die Sprache zu verlieren, das ist eigentlich ein witziges Zeichen. Nach 400 Jahren redet Gott wieder direkt mit den Menschen. Und nach seinem Zeichen, weil der Mensch überrascht ist, verliert er die Sprache daraufhin und kann nichts mehr sagen. Der Mensch, der an diesen Gott eigentlich glaubt, zweifelt so sehr an Gottes Willen, Liebe und Kraft, dass er als Zeichen Gottes für 9 Monate zum Schweigen verdonnert wird. Maria aber wird zu nichts verdonnert. Was ist der Unterschied? Beide stehen sie vor einer Krise, vor einer neuen Krise. Zacharias und seine Frau, sie sind schon zu alt fürs Kinderkriegen. Maria zu jung, beziehungsweise, wie soll ich das sagen, zu sehr Jungfrau, um ein Kind zu kriegen. Was ist dann der Unterschied? Und ich bin überzeugt, dass es der Gehorsam ist. Weil die Frage ist, wer redet hier? Was sagt diese Person? Und was soll ich dann tun? Was ist meine Rolle in dieser Situation? Denn Maria steht vor einer noch größeren Krise. Und diese noch größere Krise, die sie vor sich hat, ist die, als kleines Luder gebrandmarkt zu werden. Und Josef, ihr Verlobter, der steht vor dieser Krise als gehörnter Mann, sein Leben lang verlacht zu werden. Wer hat gesagt, dass es leicht wäre, Gott mit ganzem Herzen und Leben nachzufolgen? Dass es richtig ist und dass es sich lohnt, das ist klar. Aber keiner hat gesagt, dass es leicht werden wird. Auf dem Gymnasium hatte ich für mehrere Jahre eine Klassenlehrerin, deren Hobby es war, mir immer wieder zu sagen, dass der Gottesglaube ein Trost der Dummen sei. Also Amadeus, jetzt weißt du eigentlich, ja, was du bist. Gehorsam, das ist der Unterschied. Ja, zu Gottes Wegen Willen zu sagen, auch wenn diese unverständlich erscheinen. Weshalb? Weil ich weiß, wer redet. Er will mir nichts Böses. Er spielt keine Spielchen mit mir. Ich bin ihm nicht gleichgültig. Er liebt mich, weil ja, Gott hat sein eigenes Leben für mich gegeben. Wenn ich etwas erkannt habe, das von ihm kommt, dann soll ich gehorchen. Und wenn ich ihm nicht gehorche, dann liebe ich ihn eigentlich nicht. Das war ja die Lektion, die mein Cousin von seinem Vater gelernt hatte. Vergibt Gott mir meinen Ungehorsam? Ja, wie es in der Bibel heißt, im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Schmink es dir ab, dass du dir vielleicht vorstellst, du wirst nie ungehorsam sein. Du wirst ungehorsam sein. Aber was machst du danach? Der Punkt ist, was machst du danach? Es ist einfach, schlecht zu fühlen hat noch keinem geholfen. Schlecht zu fühlen ist es, entschuldige den Ausdruck, aber das Bescheuertste, was du machen kannst. Wenn du ungehorsam gewesen bist, du weißt, wohin du gehen musst. Wieder ans Kreuz, wieder zu Jesus. Bekenne deine Schuld. So wird er sich als treu und gerecht erweisen und er wird deine Schuld dir vergeben und dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und dann geht es wieder, befreit weiter. Letztendlich aber erwartet Gott von mir, dass ich das tue, was er mir gebietet. Und letztendlich erwartet Jesus von mir, dass ich das tue, was auch immer er mir gebietet. So beweise ich ihm meine echte Freundschaft, meine wahre Liebe. Und alle Menschen müssen diese Lektion lernen. Jesus war auch gehorsam. So sagt Johannes in seinem Bericht über die Kreuzigung Jesu in Kapitel 19, Vers 28. Jesus ist da schon ans Kreuz genagelt und nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, und Johannes liefert die Begründung, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Das heißt, Jesus hat die Karte seines Lebens ist vor ihm ausgebreitet. Durch die Schrift, durch das Alte Testament sogar. So wie besonders Matthäus Evangelium, wenn ihr liest, geht ihr durch Matthäus Evangelium, geht ihr durch. Matthäus sagt, damit die Schrift erfüllt würde, hier ist die Schrift erfüllt, hier ist es erfüllt, was ein Prophet gesagt hat. Zack, 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 zack. Jesus ist die Erfüllung dessen, was Gott schon vor langer Zeit vorhergesagt hat. Und so auch hier, damit die Schrift erfüllt würde, ist Jesus gehorsam, dass er das sagt, was er zu sagen hat, mich dürstet. Jesus tat es aus Gehorsam Gott und Gottes Wort gegenüber. Und Jesus musste diesen Gehorsam sogar wie jeder andere Mensch auch lernen. Anscheinend gehorchen wir nicht einfach nur so. Gehorsam an sich entspricht nicht unserem Wesen. Wie jemand mal gesagt hat, der natürliche Zustand des Gartens ist Unkraut. Und du musst dran arbeiten, damit dort wirklich Rasen und Beete und Blumen und so weiter entstehen. Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Dort steht, dieser, das heißt Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, also als Mensch, sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode retten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Und damit sind wir beim Thema. Was ist mit uns? Was sollen wir tun? Worin sollen wir gehorsam sein? Micha 6,8 zum Beispiel sagt, Mensch, du weißt doch, was dir geboten ist zu tun. Ja, Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig wandeln, ja, mit deinem Gott. Oder hier, Urheber ewigen Heils. Was ist das ewige Leben? Jesus fasst es selber so zusammen in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist Gehorsam. Das ist ewiges Leben. Und Jesus ist nach Ostern allen, die ihm gehorchen, zum Urheber ewigen Heils geworden. Und Jesus ist der alleinige Urheber ewigen Heils. Kein anderer kann es, kein anderer schafft es, kein anderer ist es. Und Maria hat es auch erfahren müssen. Ihr wurde es von Gabriel ganz zu Anfang vorhergesagt, als der Engel sprach zu ihr, Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, und dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Vorhergesagt wird dort die Größe Jesu, dass er der alleinige Urheber des Heils ist, des ewigen Heils ist, dass er ein ewiger König sein wird. Ja, von dem wir kein Anfang eigentlich wissen und von dem kein Ende auch sein wird. Und Jesus sagt, Gehorsam, wenn ihr das tut, was immer ich auch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. In Johannes 3, Vers 36, am Ende des Kapitels steht ein Vers, wer an den Sohn glaubt, Johannes 3, 36, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, und dieses Wort, was Schlachter 2000 mit Nichtglauben übersetzt, das hat eigentlich auch die Bedeutung von Gehorchen. Das heißt, manche Übersetzungen wählen dann auch diesen Fokus des Wortes. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, oder wer dem Sohn nicht glaubt, aber wer dem Sohn nicht gehorcht, der hat das, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es entscheidet sich am Gehorsam. Der erste Gehorsam, der erste Schritt ist dieses, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, wer Gott ist, dass du weißt, wer sein Sohn ist, dass du weißt, an wen du dich zu wenden hast, so wie Gott Mose damals das Zeichen gegeben hat, als das Volk mal wieder ungehorsam war. Und Gott hat gesagt, Leute, euch trifft die härteste Strafe, ihr werdet sterben wie die Fliegen. Und als es anfing und das Volk um Gnade betete oder anflehte, hat Gott zu Mose gesagt, mach aus Bronze eine Schlange und schlag sie wirklich an einen Stock, praktisch ein Kreuz oben und steck sie auf, sodass die Leute sie von weitem sehen können. Und wer auch immer jetzt getroffen ist und dabei ist zu sterben, wenn er einfach nur den Blick zur Schlange hinwendet, wenn er die Schlange anschaut, dann ist er geheilt. Und Jesus sagt so auch, das ist das Zeichen, wenn ich mal erhöht sein werde, wie damals Mose die Schlange erhöht hat, dann werde ich die Menschen zu mir ziehen. Der erste Schritt ist, dieses zu erkennen, oder Gott gegenüber gehorsam zu sein. Es gibt keinen anderen Weg des Heils. Es gibt keinen anderen Weg, in das Himmelreich hineinzukommen, als nur durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Jesus Christus. Er ist der, den du anschauen musst. Er ist der, den du anrufen musst. In keinem anderen Namen ist das Heil. Aber wenn du das getan hast, dann ist vielleicht die Frage, wo musst du heute gehorsam sein? Vielleicht hast du irgendein Familienangehörigen, wo du ständig schon die letzten Wochen denkst, eigentlich sollte ich anrufen, eigentlich sollte ich anrufen, eigentlich sollte ich mit dem reden, dann tu es heute. Schiebe es nicht auf. Manchmal spielt unser Gewissen uns Streiche. Du musst schon überprüfen, ist das jetzt nur irgendwie komisches Gewissen oder könnte es wirklich eher von Gott herkommen. Aber wenn nichts dagegen spricht und wenn es gut wäre, dann tu es. Sei gehorsam. Wo musst du Menschen vergeben? Wo musst du anderen Milde zeigen? Wo musst du vielleicht wieder anfangen, Gott neu zu lieben, die Zeit mit ihm zu verbringen? Ich habe gestern mit Sophia, eigentlich nur wegen einer Dunstabzugshaube, ein großartiges Deal geschossen, aber die Abzugshaube war ein Zittau. Und ich habe zu Sophia gemeint, okay, das ist der beste Deal, den ich finden kann. Also, weil es auch ein Vorführmodell war, seit 3 Jahren nicht mehr in Gebrauch, aber es war praktisch Nachfolgemodell der Dunstabzugshaube, die wir in der Küche haben. Und ich wollte mir die Arbeit ersparen, neue Löcher zu bohren. Ich habe direkt nach dem Modell gesucht, das Ding gefunden. Aber ich habe zu Sophia gemeint, aber wollen wir das wirklich machen? Und Sophia meinte, hey, lass uns doch wirklich einen Ausflug machen. Bin noch nie in Zittau gewesen, wunderschöne Stadt. Wir sind dann auf dem Rückweg in Görlitz gewesen. Wir haben eigentlich den Park in Görlitz gesucht, der von Lenné gestaltet worden ist. Und haben herausgefunden, es ist der Park von Fürst Pückler in Bad Muskau. Aber so sind wir nach Görlitz gekommen und gesehen, dass Görlitz eine wunderschöne Stadt ist. Auf der Hinfahrt gesehen, Herrnhut liegt auf dem Weg, quasi auf dem Weg. Sind nach Herrnhut gefahren, haben mir das Gelände dort angeschaut und war bewegt bis in die Tiefe meines Herzens, weil die Herrnhuter Brüdergemeinde hatte einen riesigen Einfluss, na gut, weltweit, aber einen riesigen Einfluss auch auf Lettland. Und an diesem Ort zu sein, wo Gott sich einen Menschen ergriffen hat und durch den Gehorsam ihm gegenüber, dass er die Flüchtlinge aufnahm, dass er Gott nachgefolgt ist, hat er die gesamte Welt umgestülpt, verändert. Das so zu erleben, das war wirklich, genau, das war wirklich ja wunderschön, das zu sehen. Das heißt, Gott, so wie er in Leben von Zinzendorf, weil Zinzendorf ja zu ihm gesagt hat, ist etwas Großartiges entstanden. Gott hat Martin Luther berufen. Luther durch seine Suche nach einem barmherzigen Gott. Was oftmals in Geschichtsbüchern oder auch von der katholischen Kirche verneint wird. Da wird nur gesagt, es ging um Macht und Geld und so weiter. Nein, Luthers Suche war, wie schaffe ich es, dass Gott mir gnädiger zeigt, dass er mir Gnade zeigt. Und so kam er durch die Wahrheit des Evangeliums. Das ist nur aus dem Glauben allein, nur durch die Schrift allein, nur durch die Gnade allein geschieht. Paar Jahre, also paar, was heißt Jahrzehnte davor, Jan Hus, der Reformator in Böhmen, ein Mann, der dann einen riesigen Einfluss auf Martin Luther hatte, aber der wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was mit euch passiert, das weiß ich. Corrie ten Boom, die niederländische Christin, die auch in dem Untergrund gegen Nazis gekämpft hat, sie hat gesagt, sie hatte immer Angst vor Folter, sie hatte immer Angst vor Schmerzen, sie hat immer Angst, dass irgendetwas passiert, was sie an die Grenzen oder über die Grenzen ihrer Kraft bringen wird. Und ihr Vater, damals wirklich niederländischer Heiliger, meinte zu ihr, kannst du dich daran erinnern, als wir von Haarlem nach Amsterdam mit dem Zug gefahren sind? Wann hast du von mir die Fahrkarte für den Zug bekommen? Und Corrie ten Boom, sie überlegt und sagte, kurz bevor in den Zug gestiegen sind, da meint sie, genauso wird es auch dein himmlischer Vater mit dir tun. Kurz bevor du in den Zug steigst, wirst du die Fahrkarte bekommen, ja, die du brauchst. Weil dieser Mann oder diese Person, die redet, diese Autorität, die von dir Gehorsam fordert, sie ist nicht böse. Und sie will dir nichts Böses. Gott hat nur dein Bestes im Sinn, auch wenn es auf den ersten Augenblick gar nicht so erscheint. Aber was er von dir fordert, ist, gehorsam zu sein, ihm treu zu sein, ihn wieder neu zu lieben. Und wenn du dich von Gott entfernt hast, das war eigentlich mal die Idee dieser Geschichte mit Sophia, der gesagt hat, dass sie gestern den ganzen Tag miteinander verbracht haben und die Mädchen haben gesagt, komm bloß nicht vor 21 Uhr zurück, damit wir wirklich einen schönen Tag zu Hause haben. Diese Zeit, die ich mit dir verbracht habe, die hat auch wieder etwas von der Liebe zurückgebracht, die wir ursprünglich hatten. Weil einfach durch das nicht miteinander Zeit verbringen, geht etwas verschütt. Da kommt Staub drauf. Wenn du nicht die Zeit mit dem verbringst oder auf eine gute Zeit mit dem verbringst, den du liebst, wird die Liebe einschlafen. Gebe ich dir Buch und Siegel drauf. Und wenn du das merkst, dass es wieder so ist mit deinem Ehemann oder Ehefrau, Freunde, Freunde, was das ist, dann verbringe wieder die Zeit. Aber genauso ist es auch mit Gott, weil mit ihm hast du auch eine Liebesbeziehung und er hat eine Liebesbeziehung mit dir. Das heißt, verbringst du diese Zeit nicht, dann fang wieder an. Und du wirst sehen, wie das wieder von Neuem anfängt. Wenn Gott dich zu etwas ruft, vielleicht überhaupt ein Bekenntnis zu ihm zu machen, heute zum ersten Mal. Oder wenn er dich ruft, tu etwas, sei gehorsam, mach den Anruf, tu das oder jenes, dann nimm es dir heute vor und lass den heutigen Tag nicht vorbeigehen, sondern sei gehorsam. Sag wie Maria quasi, hier bin ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht. Mir soll geschehen nach deinem Wort und ich werde tun das, was du von mir verlangst, weil dir will ich gehorsam sein. Weil das ist das, was du von mir forderst. Amen.